im Februar diesen Jahres heimgegangen, in seinem 100. Lebensjahr, also 99 wurde er. Und er war einer der bekanntesten christlichen Verkündiger des letzten Jahrhunderts. Und er wurde gefragt, was würdest du jüngeren Menschen mitgeben, so als Rat für ihren Weg? Und er nannte drei Punkte und die sollten uns interessieren. Das erste ist, bete oft. Ganz einfach eigentlich, ne? Das zweite ist, studiere das Wort Gottes und lerne Schlüsselverse auswendig. Weiß auch jeder. Und das dritte ist, vertraue Gott in jeder Situation. Und da sind wir, glaube ich, alle am Lernen. Und diese drei Punkte, die eigentlich jeder weiß, lass die uns pflegen und in unser Leben aufnehmen. Und ich möchte heute Morgen, Gott hört deine Gebete, ist das Thema, euch acht Aspekte von Gebet mitgeben, die es sich, denke ich, zu bedenken lohnt, zu erwägen lohnt. Es gibt so viele Aspekte, bestimmt weit über 100, wo man sagen könnte, das ist wichtig. Also heute acht, und es mag ein bisschen aussehen, als ob die wahllos zusammengestellt sind, sind sie nicht. Wir sind so unterschiedlich hier, wir sind so unterschiedlich lange unterwegs mit Gott. Da sind welche, die lassen sich erst taufen, andere sind schon 50 Jahre eigentlich aktive Christen. Und jeder braucht da, glaube ich, was anderes. Also lasst euch jetzt nicht verdrießen, wenn ihr denkt, oh, das ist doch eine Kleinigkeit, ja? Okay. Also ich möchte euch heute entzünden für mehr Gebet, was nichts anderes ist als für mehr Beziehung zu Gott. Weil Gebet ist ja eine Zwiesprache mit Gott. Und ich möchte euch jetzt mal ganz kurz was von meinen Nachbarinnen erzählen. Ich habe zwei Nachbarinnen, sind Mutter und Tochter. Die eine ist in ihren 80ern, die andere ist ungefähr so wie ich. Beide haben eine normale Statur. Die Jüngere trägt gerne rosa T-Shirts und beide arbeiten unermüdlich in ihrem Garten. Jeder kriegt jetzt eine kleine Vorstellung von meinen Nachbarinnen. Wenn ihr jetzt zu mir nach Hause kommt und ihr seht diese Nachbarinnen in ihrem Garten arbeiten, die allermeisten werden sagen, irgendwie habe ich mir die anders vorgestellt. Ist mir in Stuttgart so gegangen. Da sprach mich auch eine Frau an, aus eurer Gemeinde, Birgit, und sagte, also dich habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ich weiß nicht, was ihr erzählt habt, aber das ist so eine Sache mit der Vorstellungskraft, mit dem man hört was und dann denkt man sich seinen Teil. Vielleicht ein Irrtum. Und so ist das auch, wenn wir über Gott hören. Da erzählt einer seiner Erlebnisse, er erzählt das, der erzählt das und man kriegt eine Vorstellung. Aber was ist, wenn die nicht wirklich übereinstimmen mit dem, was die Bibel uns sagt? Was ist, wenn der mir erzählt von seinem Erleben mit Gott, ein hartherziger, gesetzlicher Mensch ist, der mir keinerlei Freiheit gönnt und keinerlei Freude wünscht? Was denn? Was werde ich da für eine Vorstellung von Gott bekommen? Oder was, wenn wir jetzt, oder wenn wir keinen haben, der uns von Gott erzählt, dann werden wir uns normalerweise an unserem leiblichen Vater orientieren. Vater Gott, wie war mein Vater? Meiner war lieb, dank sei Gott. Aber was ist, wenn der ein hartherziger Mann war? Wenn der leibliche Vater grausam war, ungerecht, wo man Angst haben musste und vielleicht wirklich, der wirklich drauf wartete, jetzt wieder eins drauf, du hast schon wieder was falsch gemacht. Und wir denken, Gott ist genauso, er freut sich, wenn ich versage. Stellt euch vor, was da in einem passiert, wenn man falsche Vorstellungen von Gott bekommt. Deswegen ist das so wichtig, dass wir Gott aus allererster Quelle kennenlernen und zwar in seinem Wort, mit ihm zusammen zu sein, zu sehen, wie er wirklich ist. Und wir wissen von Hiob, der sagt, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Und das ist es, dass wir mit den Augen des Herzens unseren Gott sehen sollen. Sich dem Wort Gottes auszusetzen, bringt ganz großen persönlichen Gewinn, weil wir da lernen, wie Gott ist, was er liebt, was er hasst, was er verspricht und was er will. Und ich möchte dich heute herausfordern, intensiviere deine Zeit mit der Bibel. Intensiviere dein Gebetsleben, deine persönliche Zeit mit Gott. Das ist keine Last, sondern wird zur Lust. Gott, der liebende Vater, wartet auf dich. Und wir als Eltern, wenn unser Kleinkind kommt, dann reißen wir die Arme auf. wenn unser Teenager kommt, dann klopft man ihm auf die Schulter, weil der will ja nicht so umarmt werden. Und wenn dann die erwachsenen Kinder kommen, dann endet das in einer liebevollen Umarmung. Und ganz egal, ob du ein geistliches Kind bist, ein Jugendlicher oder ein Vater in Christus oder eine Mutter, er wartet auf dich. Wenn ich fragen würde, wer möchte ein intensiveres und stärkeres Gebetsleben? Ich vermute, dass alle sagen würden, ich will das. Und es ist auch ganz normal, wir sind so angelegt. Jeder von uns ist so geschaffen, dass da eigentlich eine Sehnsucht nach Gott ist. Aber wenn ich jetzt fragen würde, wie lange am Tag betest du? Wie viel liest du in der Bibel? Dann würde ich sehr unterschiedliche Antworten bekommen. Jetzt werde ich mich erstmal stärken und dann setze ich zum Schlag an. Also ich weiß, einige von uns beten eine Stunde täglich, lesen in der Bibel. Seit Jahren. Respekt. Manche beten, wenn es ihnen richtig gut geht. Hab ja Grund zur Danksagung. Andere beten, wenn es ihnen richtig schlecht geht, weil sie sagen, oh, irgendwie, ich muss doch irgendwie hier wieder rauskommen. Manche sagen, gehe ich davon aus, sagt die Erfahrung. Einige beten unregelmäßig, gerade wie es so passt. Oder eine Viertelstunde oder nur Stoßgebete oder singen mit, wenn Lobpreislieder gespielt werden. Egal, wo jetzt heute jeder steht, ganz tief drin, ist eine Sehnsucht von mehr nach Gott. Und mein erster Punkt ist, du hast 24 Stunden täglich Zugang zu Gott. Er schläft nicht, er schlummert nicht und er hört dir zu. Deswegen nutzt den ganz normalen Alltag, um mit Gott zu sprechen. Und gerade die Mütter sind mit kleinen Kindern, möchte ich trösten. Weil ich weiß, die haben eine ganz besonders große Sehnsucht nach Gott und wünschen sich, zur Ruhe zu kommen. Sprich einfach mit ihm. Egal, ob Fünfe drumherum toben, sprich einfach mit Gott. Achte das nicht gering, dass du mit ihm sprechen kannst, wenn deine Kleinen dabei sind. Wo immer Freiräume für dich sind, lerne zu beten. Lerne zu danken, zu lobsingen oder Fürbitte zu tun. Im Auto zu beten ist besser, als sich über den anderen zu ärgern. Wenn du nachts aufwachst, besser beten als sorgen. Mit Kind, mit Hund, unter der Dusche, beim Friseur, im Wartezimmer. Wenn du im Wartezimmer beim Arzt für deine Kinder betest, ist das nicht weniger wert, als wenn du dich in deine Kammer zurückgezogen hast. Vor 2 Wochen habe ich über den Thessalonicher gesprochen und ich möchte die Stelle nochmal lesen, weil die wichtig ist. 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Betet unablässig. Und vom Griechischen her steht da prosoichomai. Das schließt alles ein, was mit der Vorstellung von Gebet verbunden ist. Dank, Bitte, Fürbitte, Lobersuchung Gottes um spezielle Dinge. Und unablässig heißt immer, wenn Gelegenheit dazu da ist. Trainier das. Bete unablässig. Aber was ist, wenn mir nichts mehr einfällt? Das ist mein zweiter Punkt. Was ist, wenn mir nichts mehr einfällt? Doch, leider ja, aber ich habe ja das Rezept dafür. Römer 8, Vers 26. Bete in Sprachen. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Wenn wir nicht mehr wissen, wie wir bitten sollen. Angenommen, jemand fragt mich, du betest für mich, ich habe Magenschmerzen. Dann gehe ich nach Hause und bete für ihn. Herr, hilf ihm, mach ihn gesund und so. 2 Minuten, fertig. Wenn ich jetzt sehr liebevoll und empfindsam drauf bin, dann bete ich vielleicht doch noch eine Minute länger und merke vielleicht, dass das Problem gar nicht die Magenschmerzen sind, sondern dass das nur ein Symptom ist. Dass er eigentlich ganz andere Probleme hat. Aber das kann ich nicht wirklich wissen. Das heißt, ich brauche Gott, der mir hilft. Und deswegen ist es wichtig, in Sprachen zu beten. Deswegen, wenn du alleine bist, bete laut in Sprachen. Wenn andere dabei sind, dann eben im Herzen. Pfingsten bei der Ausgießung des Heiligen Geistes, da sagt das Wort uns, hören wir sie nicht von den großen Taten Gottes erzählen, Lob Gottes entsprachen. Wenn wir uns schwach fühlen, krank, uninspiriert, unglücklich, unter Druck oder traurig, können wir in Sprachen beten. Und plötzlich ist das so viel realistischer, ohne Unterlass zu beten. Wenn du diese Gabe hast, dann möchte ich dich bitten, nutze sie wie niemals zuvor in deinem Leben. Judas 20 steht, ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. Welche Chance erhöhe ich zu beten? Das dritte ist, suche dir eine bestimmte Zeit am Tag, um mit Gott allein zu sein. Matthäus 6, Vers 6, wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Vergelten ist belohnen. Und das ist kein Widerspruch zu dem, was ich eben gesagt hatte, dass man immer betet oder auch in jeder Gelegenheit, auch wenn man unterwegs ist, sondern zusätzlich. Ich sag mal ehrlich, wenn man verliebt ist, dann will man auch nicht immer nur unter Menschen sein in einer großen Gruppe. Dann möchte man auch mal zu zweit sein. Und genau das ist es, wenn man sagt, in der Kammer. Zu zweit sein, mit Gott alleine sein. Jesus hat sich immer wieder zurückgezogen. Wir kennen das von Petrus, der hatte die Vision von den unreinen Tieren und zuvor ist er aufs Dach gestiegen, um mit Gott allein zu sein und zu beten. Deswegen lege Zeit und Ort fest. Ohne Festlegung wird es normalerweise nichts und schon lange keine gute Gewohnheit. Fange klein an und lass es wachsen. 5 Minuten, dann 10, dann 15. Und wenn du dann so bei 30 bist, dann kannst du schon die Zeit mit Fürbitte verlängern. Wann ist die beste Zeit für dich? Das ist total unterschiedlich. Der eine ist ein Morgenmuffel, der kann gar nicht klar denken am Morgen. Der andere, der schläft um 8:30 ein, schlecht dann zu sagen, ich bete abends. Und für die Mütter, die müssen dann sehen, wenn die Kinder schlafen oder im Kindergarten sind. Wo ist der beste Ort für dich? Wo bist du alleine? Wenn du in einer Großfamilie bist, dann bist du wahrscheinlich nie alleine. Aber dann müsste man sehen, dass man mal spazieren geht. So eine Zeit sucht einfach, wo man mit Gott alleine ist. Es muss ja nicht immer derselbe Ort sein. Im Bett liegen, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, bewährt sich nicht. Dann wird es immer kuscheliger, man rutscht immer tiefer und ehe man sich versieht, ist man eingeschlummert. Deswegen sei aktiv, steh auf, lauf umher, hebe die Hände, knie dich hin, bewege dich. Vor allen Dingen bete laut. Das ist der Vorteil der Kammer, da ist man nämlich alleine. Gott hört dich, der Teufel hört dich und du hörst dich auch. Was passiert? Dein Glaube wächst, denn der Glaube kommt aus dem Gehörten. Ich zum Beispiel, ich habe mir angewöhnt, Jahre schon, ich sage ganz oft laut, ich vertraue dir. Einfach nur so. Ich will es hören, ich will es in meinem Herzen, ich will es ganz fest haben, dass ich meinem Gott vertrauen will. Und zwar immer und in jeder Situation. Wenn du laut betest, dann weißt du ganz genau, was du gebetet hast. Du weißt ganz genau, wann du angefangen hast. Und du weißt ganz genau, wann du aufgehört hast. Und es ist auch schwer, an etwas anderes zu denken, während man spricht. Eben war man noch in der Fürbitte in Gedanken und plötzlich sehnt man sich nach seinem Urlaub oder was man noch erledigen muss. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nach den vielen Jahrzehnten, mir fällt immer noch was ein, was ich immer tun soll und mich in Trab halten soll. Das ist einfach so. Deswegen schön ist es, laut zu sprechen mit Gott, dann ist es zielgerichteter und intensiver und bewusster. Ganz klar, nicht alle Probleme lösen sich durch Gebet. Manchmal braucht man praktische Lösungen, manchmal muss man zwischenmenschliche Probleme beseitigen, manchmal braucht es seelsorgerliche Aufarbeitung. Aber ich bin zutiefst überzeugt davon, wenn wir Gott und dem Reich Gottes die richtige Priorität einräumen und zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit trachten, dann werden manche Probleme überhaupt nicht auftreten und andere werden sich relativ schnell lösen können. Der vierte Punkt. Schaue Gott an. Richte die Augen deines Herzens auf Gott. 2. Korinther, 3, Vers 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Wenn wir Gott anschauen, wenn wir uns ihm aussetzen, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, werden wir verwandelt, werden wir anders. Damit ist die Frage auch beantwortet, wie kann ich anders werden? Schaue Gott an. Und wenn wir das tun, dann werden manche hässlichen Worte nicht mehr gesprochen werden von uns. Dann werden manche dumme, vorschnelle Entscheidungen nicht mehr getätigt werden. Dann wird das Leben reicher und intensiver. Ich möchte einen Gestaltungsvorschlag geben für die, die diesen persönlichen Rhythmus der stillen Zeit für sich noch nicht gefunden haben. Singen Loblieder, 1, 2, 3, am Anfang vielleicht nur eins. Später wird es dann vielleicht eine ganze Zeit. Ich vermute, die Musikalischen unter uns, unsere Musiker, die werden länger singen und spielen. Manch einer macht Lobpreismusik an und klingt sich da ein. Andere bevorzugen die Stille. Dann fang an, laut die Bibel zu lesen und darüber nachzudenken, was das für dich bedeutet. Du kannst auch mal eine andere Bibelübersetzung nehmen. Hilfreich auf jeden Fall ist eine Konkordanz, wenn ein Wort einem so besonders ins Auge springt, dass man guckt, was es da noch für Stellen dazu gibt. Und dann kommt die Frage, wie kann ich das, was ich lese, praktisch anwenden? Ist ja nicht nur, ich lese Bibel. Es geht ja darum, wie kriege ich das in mein Leben? Wie wird es meins? Und da insbesondere denke ich, dass wir da auf das Neue Testament achten sollten, weil das ja an die neutestamentlichen Christen geschrieben ist. Nehmen wir mal an, ich lese jetzt in der Bibel nur ausgedacht, einfach um das zu verdeutlichen, da steht, nach Gastfreundschaft trachtet. Also das ist ein Zitat, das gibt es wirklich. Nach Gastfreundschaft trachtet. Dann müsste ich mich fragen, wann war ich denn das letzte Mal gastfreundlich? Und wenn das schon mehr als ein halbes Jahr her ist, dann würde ich sagen, das Wort gilt mir. Was heißt es für mich, nach Gastfreundschaft zu trachten? Was sind meine Möglichkeiten? Was wäre mal dran? Wen habe ich als letztes überhaupt eingeladen? Wem habe ich vielleicht sogar schon versprochen, ihn einzuladen und habe es nicht gehalten? Und dann frage ich mich, wie kann ich das umsetzen? Und dann werde ich mir eine Zeit suchen, übernächste Woche, kann ich wohl noch putzen, wenn es denn sein muss. Oder mir überlegen, was ich denn da koche oder backe. Und dann werde ich, und das ist das Ziel, ich lege mich fest, das zu tun. Also das, was ich in Gottes Wort gelesen habe, soll eine praktische Auswirkung auf mein Leben haben. Ist euch das zu einfach, was ich sage? Und dann, wenn ich das Wort habe zu mir sprechen lassen und mich festgelegt, es auch zu tun, dann kann ich Gott Dank sagen, und zwar ganz bewusst für das, was auch schwer ist. Ich kann meine Sorgen auf Gott werfen, meine Anliegen mit Danksagung vor Gott bringen. Und ich möchte jeden von uns erinnern, jeder von uns trägt Verantwortung für sich selbst, für seine Familie, für seine Umgebung, für seine Gemeinde und seine Gemeindegruppe. Wenn du Leuten versprochen hast, für sie zu beten, dann unbedingt einhalten. Und dann ganz wichtig, bete mit Bibelversen, proklamiere die Bibel, einzelne Verse und Kapitel, Satz für Satz, langsam, bewusst und immer wieder. Ich habe mir mal ganz willkürlich einen Psalm rausgesucht, den man proklamieren könnte, wenn man mal richtig fertig ist. Also wenn du hier heute Morgen sitzt und du fühlst dich total fertig, dann lies das einfach mit für dich und sprech Gottes Wort aus. Psalm 145, Vers 14 bis 21. Der Herr stützt alle Fallenden. Er richtet auf alle Niedergebeugten. Also wenn ich das jetzt bin, dann werde ich mir sagen, du Herr, du stützt mich, der ich jetzt am Fallen bin. Du richtest mich auf, der ich jetzt niedergebeugt bin. Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen Speise zu seiner Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles Lebendige nach Wohlgefallen. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und treu in allen seinen Werken. Nah ist der Herr allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Er erfüllt das Verlangen derer, die ihn fürchten. Ihr Schreien hört er und er hilft ihnen. Der Herr bewahrt alle, die ihn lieben, aber alle Gottlosen vertilgt er. Mein Mund soll das Lob des Herrn aussprechen und alles Fleisch preise seinen heiligen Namen immer und ewig. Gottes Wort hat so viele Verheißungen für nahezu jede Lebenssituation. Und wenn du irgendwas hast, was dir Kummer macht, wo du Gottes Wort eigentlich brauchst, wo du Gott brauchst, Gottes Eingreifen brauchst, seinen Zuspruch, dann suche in der Bibel. Wenn du nichts findest, vielleicht weil du noch ein junger Christ bist, dann such dir jemanden, der länger unterwegs ist und frag ihn, was kann ich aus Gottes Wort dem entgegensetzen, worunter ich leide. Es gibt Bibelstellen für Ehepaare. Es gibt Probleme anzusprechen mit den Kindern. Gottes Wort hat Antwort und du kannst das entgegensetzen. Das ist deine Waffe. Das Wort Gottes hat Kraft. Der fünfte Punkt ist, komme zur Ruhe. Prediger 4, Vers 6. Besser eine Hand voll Ruhe als beide Fäuste voll Mühe und Haschen nach Wind. Wie beziehe ich das auf Gebet? Zum Gebet braucht man eigentlich Ruhe. Das ist irgendwie wie eine Auszeit. Und ich frage dich, wo ist in deinem Leben Mühe und Haschen nach Wind? Wo investierst du deine Zeit und deine Kraft für Nichtiges? Und da kann man oder sollte man mal in einer ruhigen Minute wirklich ehrlich zu sich selbst sein. Und wenn du dein Leben in diesem Moment betrachtest und du tust Sachen, wo du am Ende deines Lebens sagen wirst, schade, dass ich das gemacht habe, schade, dann lass es doch lieber jetzt schon, als dass du sagen musst, schade, am Ende. Oder wo du dir sagen wirst, ich wünschte, ich hätte es anders gemacht, meine Zeit anders verwaltet. Ich möchte da nicht Bedrückung mitbringen, sondern auf die Frage hinweisen, was zählt wirklich im Leben? Besser eine Handvoll Ruhe. Ich habe mich mal mit jemandem unterhalten und er erzählte mir, dass er den Eindruck hat, in Kanada, dass da weniger Stress herrscht. Kann sein. Aber wir können ja nicht alle auswandern. Wir können aber diesem Zeitgeist widerstehen und der uns fertig machen will und der nicht will, dass wir zur Ruhe kommen. Und wenn ich jetzt mal ganz das auf die Spitze treibe, wenn du wüsstest, dass du in 4 Wochen sterben würdest, wie würdest du die nächsten 4 Wochen verbringen? Und da hast du, was wirklich zählt. Da würdest du ganz schnell, oder ich würde es tun, ich würde eilen, wenn ich es hätte und wenn ich mich mit jemandem nicht versöhnt hätte. Ich würde rennen, dass ich mich versöhne. Ich würde eilen zu meinen Kindern und ihnen sagen, wie sehr ich sie liebe, aber noch viel mehr als jemals zuvor. Ich würde das, was mir wirklich wichtig war im Leben, ich würde es schnell noch niederschreiben, damit ich jemand das geben kann, damit er nicht das vertrödelt, was ich vertrödelt habe. Was zählt für dich? Das tu und das andere lass einfach. Lass das andere. Fast jeder von uns empfindet Stress in seinem Leben und hat zu viel davon. Und die Bibel sagt uns dazu, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Das ist ein sehr bewusstes Leben. Wie wichtig ist dir überhaupt der Wille Gottes für dein Leben? Wenn du desillusioniert bist, weil vieles anders gekommen ist, als du dir das vorgestellt hast, wenn du in Unruhe bist über deine finanzielle Situation oder eine schwierige Phase in der Ehe hast oder deprimiert bist über Zipperlein oder wirklich vielleicht hast du auch was ganz Schlimmes. Umherhetzen und Hobbys bringen keine Zufriedenheit, bringen nicht das, was wirklich zählt. Auch Betäubung von Genussmitteln oder gar Suchtmitteln bringen nicht das, was du dir wünschst. Was du tust, tu es bewusst und zur Ehre Gottes. Und wenn da Dinge sind, die Gott nicht gefallen, lass sie einfach, damit du wieder zur Ruhe findest und die Beziehung zu Gott aktiviert wird. Der sechste Punkt ist, werde still. Und je länger du Gott suchst, desto stiller. Psalm 37, Vers 7 sagt uns das Wort, sei still dem Herrn und harre auf ihn. Dieses Stillsein, das passiert nicht in 5 Minuten. Wenn man ein Lied, ein Dankgebet, ein Fürbittegebet und Ruhe, das geht leider nicht so. Das ist, wenn man länger betet, wenn die Seele ruhig geworden ist, wenn man vor Gott ist und dann einfach aufhört zu reden und auf ihn hört. Wie kann ich die Stimme Gottes hören, wenn nicht in der Stille? Wie kann ich Führung erleben, wenn nicht in der Stille? In der Stille merkt man, wenn man andere grob behandelt hat. Man wird sensibler für Charakterschwächen. Man fängt an, aufrichtige Freundlichkeit zu begehren und göttliche Agapeliebe. In der Stille spürt man, wenn jemand leidet und wo Fürbitte wirklich nötig ist oder auch ein Besuch oder beides. In der Stille wird dein Bibelwort zu dir sprechen, wird eine Frage erklären oder trösten oder Wegweisung oder Korrektur geben. Der lebendige Gott möchte uns ganz nahe kommen. Der siebte Punkt ist, Jesus ist unser Vorbild. Jesus hat sich oft zurückgezogen. Er hat uns überlieferte Gebete gesprochen, die unser Vorbild sind, das Vaterunser, das hohepriesterliche Gebet. Und im Hebräer 5, Vers 7 und 8, da steht, wie Jesus gebetet hat. Hebräer 5, Vers 7 und 8. Der, Jesus, hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten kann, und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Bitten, Flehen mit starkem Geschrei, Tränen. Tränen kann man darbringen. Sowas, wie was ich jetzt eben gesagt habe, das ist irgendwas Ernstliches, oder? Da geht es wirklich um was Existenzielles, um was Wichtiges. Und wir merken, wenn wir das lesen, dass es irgendwie nicht nur darum geht, Herr, gib mir das, Herr, segne und behüte mich, ach, mach doch das und das, und warum hast du nicht gemacht? Jesus hat zu bestimmten Zeiten in seinen Gebeten gerungen, geschrien und geweint. Das ist schon emotional, oder? Das ist intensiv, ich finde, das ist krass. Und das passiert nicht in den Stoßgebeten und nicht in diesen 5 Minuten. Das ist etwas für die, die Gott anschauen und die merken, was Jesus wichtig ist. Und zwar Menschen, die Verlorenen, leidende Kinder, das ist ihm nicht egal. Und im Gebet weinen ist nicht schwach und ist auch nicht weiblich, sondern man bringt Gott Tränen dar für Menschen, die in Verzweiflung sind. Wo Aussichtslosigkeit zu herrschen scheint, wo Elend ist, wo Ehen zerbrochen sind. Und der achte Punkt ist, bete, wenn du leidest. Jakobus 5, Vers 13. Da sagt uns das Wort Gottes, leidet jemand unter euch, der bete. Ist jemand guten Mutes, er singe Psalmen. Das ist eine gute Festlegung. Wenn es mir nicht gut geht, werde ich beten. Und wenn es mir gut geht, werde ich Lob singen. Manche neigen dazu, wenn sie leiden, dass sie sich zurückziehen. Von Gott, von Freunden, von den Geschwistern in der Gemeinde, einfach weil sie mit sich nicht klarkommen. Und die Bibel gibt uns hier diese Anweisung, wenn du leidest, bete. Also wenn du wirklich, wenn du heute leidest, deine Antwort darauf ist, ich bete. Wenn du gut drauf bist, dann singe Loblieder, singe, was das Zeug hält. Wenn man betet, wird man aktiv Und man kann plötzlich wieder klarer sehen und man lässt sich nicht überrollen von schlechten Gefühlen oder Anklagen oder was immer da alles so auf einen zukommt. Wenn man betet, tritt man auf die Seite Gottes und Gott bekommt die Möglichkeit zu segnen und Veränderungen zu bringen. Fängt man nicht an zu beten, bleibt man passiv und oftmals wird man dann ärgerlich oder bitter, verdrießlich, unangenehm. Oder man sucht Ausflucht in Vergnügungen, hängt rum und irgendwie bringt es das nicht. Und wir merken dabei nicht, dass Lebenszeit weiterläuft und wir haben sie nicht genutzt. Der Psalmist betet, lehre uns, Herr, zu zählen unsere Tage, damit wir es lernen, weise zu leben. Unsere Tage sind begrenzt, deshalb lasst sie uns leben. Mit Freude, mit Leidenschaft und mit Hingabe. Amen. Vater im Himmel, du sehnst dich nach uns und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, in der Woche wirklich innezuhalten, dich zu suchen, nach dir zu fragen, dich wirklich in unserem Leben auf den Thron zu setzen und uns nicht vom Zeitgeist beherrschen zu lassen, der will, dass wir hetzt. Du bist Gott. Unser Herr, und du sollst den Raum kriegen, der dir zusteht. Du sollst die Worte hören aus unserem Mund, die dich ehren, die dich unseren Gott sein lassen. Und bei all dem wollen wir unser Vertrauen völlig auf dich richten, weil du dich als treu erwiesen hast und treu erweisen wirst, weil du es versprochen hast. Danke, dass jedes Wort in der Bibel wahr ist. Und zuverlässig und bestehen bleibt in Ewigkeit. Danke, dass du uns als Gemeinde zusammenschweißt, in dem einen nach dir zu fragen und für dich zu leben und auch füreinander da zu sein. Und ich möchte jeden segnen in Jesu Namen, dass er vorangeht, wieder ein Stück vorangeht mit dir und mit Entschlossenheit und Mut neue Schritte zu wagen. Und ich spüre, wie manche dass es ihnen schwerfällt, dass es dir schwerfällt, mutig auf Gott zuzugehen und zu sagen, hier bin ich, weil da Sachen gelaufen sind, die nicht gut waren. Aber der Herr wartet auf dich, auf dem Gnadenthron. Der Thron der Gnade ist für dich da. Deswegen kannst du mutig sein und entschlossen. Und deswegen kannst du was Neues tun. Hier sind einige, die sollen was Neues tun. Das, was eingefahren ist, hinter sich lassen und sagen, Gott, mit dir sprenge ich meine Begrenzung. Mit dir springe ich über die Mauer. Mit dir werde ich das Ziel avisieren und mutig darauf zugehen. Ich binde alle Ängstlichkeit in Jesu Namen. Alle Ich-Bezogenheit und Kleinglauben. Und ich spreche Freiheit über uns aus. Das Nächste zu gehen, den nächsten Schritt zu gehen. Danke, Herr, dass du uns Freiheit gibst. Und Entschlossenheit. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns aufstehen und dem Herrn Lob singen. Und wer Gebet wünscht, der mag jetzt noch nach vorne kommen.